Ja, lieber Vater, danke, dass du die letzten Tage und Wochen mit dem Marco zusammen gesessen hast und ihr da zusammen was ausarbeitet habt, was wir jetzt hören dürfen. Ja, danke, dass du bei ihm warst und dass du auch jetzt bei ihm bist. Und ja, sei doch auch bei uns anderen allen, dass das irgendwie so rüberkommt, wie ihr das euch gedacht habt. Und dass jeder hier irgendwas mitnehmen kann in seinem Herzen, irgendwas findet, was er gerade braucht. Amen.
Danke. Sie war eine fröhliche, junge Frau, hatte viele Hobbys, ist tanzen gegangen, wahrscheinlich Lindy Hop, und hat Handball gespielt und hat viele Freunde gehabt, war einfach ziemlich viel unterwegs. Und eines Tages lernt sie jemanden kennen. Jemanden, der faszinierender ist als die anderen, die sie vorher kennengelernt hat. Auf eine ganz andere Art und Weise faszinierend. Jemand, bei dem sie sich so zu Hause fühlt wie noch nie zuvor. Und seitdem sie ihn kennengelernt hat, sehen ihre Freunde nicht mehr so viel von Marie. Zum Handballtraining kommt sie nicht mehr. Tanzen steht auch nur noch ziemlich selten auf der Tagesordnung. Und ihre Freunde, die fragen sich, warum? Und Marie fällt es nicht ganz leicht, aber ihr Neuer, von dem hat sie eben gehört, von anderen, die ihn schon länger und gut kennen, dass er irgendwie ein ziemlich eifersüchtiger Typ ist. Also nimmt sie sich viel Zeit für ihn, weil sie auch so begeistert von ihm ist. Sie nimmt sich Zeit für ihren Neuen, für Gott. Sie betet. Sie liest in der Bibel, sie singt, sie geht in Gottesdienst und sie hofft, dass sich dadurch seine Eifersucht legt. Doch sie merkt weiter, Gott ist und bleibt eifersüchtig. Sie liest in der Bibel, du darfst dich vor keinem anderen Gott anbeten, niederwerfen, denn der Herr, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Klingt logisch. Steht in 2. Mose 34, Vers 14. Steht auch in den 10 Geboten. Wusstest du, dass es da steht, dass Gott eifersüchtig ist im Alten Testament öfter? Der Religionskritiker Dawkins wusste das. Der weiß es immer noch. Und er hat es ganz nett formuliert. Der ist immer sehr angriffslustig. Er hat gesagt, der christliche Gott ist die unangenehmste Gestalt in der gesamten Literatur. Er ist eifersüchtig und auch noch stolz drauf. Ein kleinlicher, ungerechter, nachtragender Überwachungsfanatiker. Gott und Eifersucht. Wenn wir über den christlichen Gott nachdenken, dann kommen wir an dieser Frage nicht vorbei, ob der eifersüchtig ist. Und ich habe mir gedacht, ist ein klasse Thema, klingt irgendwie provokant. Und dann habe ich mir gedacht, als ich dran saß, ach scheiße, was sagt man jetzt dazu? Was sagt Gott selbst dazu? Und ich fand es mega interessant zu schauen, wo dieser Begriff Eifersüchtigkeit auftaucht. Ich lese euch nochmal vor, da steht, denn der Herr, da steht denn Jahwe, dessen Name eifersüchtig ist, ist ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, die Eifersüchtigkeit steht oft im Zusammenhang mit dem Namen Gottes, mit Jahwe. Da haben wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass das ein ziemlich kryptisches eine kryptische Bezeichnung Gottes ist, die da im Hebräischen steht. Eine, die noch keiner so richtig entschlüsseln konnte, weil die Zeichen irgendwie nicht so recht einen Sinn ergeben, den man sich so einfach zusammenbauen kann, wie bei anderen Worten. Und man ist darauf gekommen, dass es ja wahrscheinlich irgendwie bedeutet, dass in dieser Bezeichnung Gott zu den Menschen sagt, ich bin der, der für dich da ist. Und das ist ja auch ziemlich schön so. Das Jahwe heißt, ich bin für dich da. Nun sagt er aber, Jahwe, so heiße ich, Aber mein Name ist auch eifersüchtig. Ich bin ein eifersüchtiger Gott. Das heißt, in dem Namen Jahwe muss irgendwie Platz für Gottes Eifersüchtigkeit sein. Für seine Eifersucht. In diesem Namen, dass Gott für uns da ist, ist da irgendwie Platz dafür, Raum für Eifersucht. Und das bringt mich ehrlich gesagt zu einigen Fragen. Und ich hoffe euch auch. Was heißt Eifersucht auf Gott bezogen? Wir haben vorhin ein Video gesehen, ganz am Anfang, wo jemand seine Eifersucht besingt, sie eigentlich melancholisch in die Welt hinaus schreit und zeigt, dass er nach seiner Geliebten nachstellt und nur noch blind vermuten kann, dass sie ihm gerade sich ihm gerade entzieht, ihm fremd geht. Und die Frage ist natürlich auf Gott bezogen, was heißt denn Eifersucht bei ihm? Und auf wen ist er eigentlich eifersüchtig? Und die wichtigsten zwei Fragen sind für mich, was sagt das über seinen Charakter aus, dass er Eifersucht genannt wird? Und warum ist er eifersüchtig? Man könnte auch fragen, welche Folgen hat seine Eifersucht? Aber diese Frage habe ich jetzt erstmal außen vor gelassen, sonst wird es einfach zu lange dauern heute Abend. Also, was sagt es über seinen Charakter aus und warum? Also, was heißt Eifersucht auf Gott bezogen? Der Begriff, der da im Hebräischen steht, der ist übersetzungstechnisch schon mal gar nicht so leicht zu greifen. Man fragt sich, ob da Eifersucht steht oder vielleicht etwas so eher wie Eifer oder spielt da auch das Moment der Leidenschaft eine große Rolle. Es ist ziemlich schwierig zu greifen, aber man merkt, dass irgendwie sowas von Eifersucht, Eifer, Leidenschaft. Und dann versucht man natürlich zu rekonstruieren, welche Erfahrung steckt denn hinter dem Wort? Wie kamen die Leute darauf, das, was sie mit Gott erlebt haben, Eifersucht zu nennen? Woher kommt das? Das Volk Israel hat sich in der Beziehung zu Gott verstanden wie in einer Ehe. Die haben gesagt, Gott und Israel, wir sind eine Ehebeziehung. Und wenn ihr euch das Alte Testament durchlest, dann sieht man, das Volk Israel ist öfter fremdgegangen. Ist zu anderen Göttern gerannt. Und sie haben gemerkt, wenn sie das gemacht haben, mussten sie danach leiden. Und das haben sie irgendwie als Strafe Gottes verstanden, weil sie gemerkt haben, wir sind dem fremd gegangen. Und irgendwie zeigt er uns, Jungs und Mädels, so funktioniert es nicht. Gott scheint es überhaupt nicht egal zu sein, wenn sein Partner ihn einfach außen vor lässt. Gott scheint es nicht kalt zu lassen. Und das, was sie da spüren, da gucken sie sozusagen das mal in Gott rein und sagen, das muss doch Eifersucht sein, auch darauf, dass wir ihm die Treue brechen. Das muss doch Eifersucht sein, dass Gott uns nicht ziehen lässt, dass er uns zurückholen will. In der Eifersucht wird auf jeden Fall deutlich, dass Gott sagt, wenn wir beide einen Bund haben, dann habe ich einen Anspruch auf dich. Das wird in dem Begriff schon mal deutlich. Und es wird noch mehr deutlich, nämlich, dass es Gott gefühlsmäßig nicht kalt lässt, wenn sein Bündnispartner ihm die Treue verweigert. Man hat philosophisch oft über Gott nachgedacht und Aristoteles, einer der Großen, der viel über ihn geschrieben hat, hat gesagt, Gott ist der unbewegte Beweger. Der ist der Einzige, der wirklich fest ist, der nicht zu beeinflussen ist, sondern der Einzige, der alles andere beeinflusst. Der unbewegte Beweger. Wenn hier diese Texte von der Eifersucht Gottes reden, dann reden sie anders von Gott. Dann sagen sie, dass das, was die Menschen tun, in Gott etwas bewegt. Dass, wenn Menschen Gott außen vor lassen, dass es ihm wehtut. Dass er sich beeinflussen lässt davon. Und das ist erstmal die Grundlage, wenn wir von Eifersucht Gottes reden, dass in ihm was passiert, dass ihm was wehtut und dass er einen Anspruch auf jemanden hat und dem Ausdruck verleiht. Aber der große Unterschied ist zu der Eifersucht, von der wir vorhin zum Beispiel in dem Video was gesehen haben, dass Gott seinen Eifer nicht blind ausübt, nicht auf Verdacht hin, indem er zum Beispiel sagt, ich weiß ja nicht, ob die mir gerade fremd gehen, aber wahrscheinlich, sondern er sieht, was passiert. Er weiß es. Er weiß auch, was passieren wird. Es ist nicht so, dass er auf blinden Verdacht hin eifersüchtig ist, sondern er weiß es. Das ist der Unterschied. Also, in Gott scheint irgendwas zu passieren und er verleiht seinem Anspruch Ausdruck. Das ist das, was der Eifersucht genannt wird. Soweit erstmal klar. Heftig nickende Köpfe überall. Das ist gut. Also nächste Frage war, auf wen ist er eifersüchtig? Man könnte ja sagen, auf die Bösen, die Gott nicht kennen, die ihn nicht kennen wollen. Auf die ist er doch irgendwie eifersüchtig. Aber es wäre komisch, weil, wie gesagt, man ist vor allem auf, wie wir das bei Huma gelernt haben, man ist nicht auf das eifersüchtig, was man nicht hat, sondern wenn einem das entzogen wird, was einem eigentlich gehört. Das heißt, auch die Eifersuchtstellen kommen immer nur im Rahmen davon, dass Gott da eifersüchtig wird, wenn sein Volk, also die, die zu ihm gehören, sich ihm entziehen. Das heißt, hier geht es eigentlich um Christen oder damals um Juden oder auch heute um Juden und Christen, die sich Gott entziehen. Oder dass die Eifersuchtstellen sind auf, wenn du dich als Christ verstehst, dann haben die was mit dir zu tun. Wenn du sagst, ich glaube eh nicht an den Gott, dann kannst du dir zumindest anhören, was das über seinen Charakter aussagt. Also er ist auf die eifersüchtig, die zu ihm gehören, aber das irgendwie irgendwas dann machen, was da nicht so dazu passt. Und jetzt die Frage, in welchem Zusammenhang stehen diese Stellen eigentlich dann konkret? Die Stellen stehen eigentlich immer da, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben, denn ich bin ein eifersüchtiger Gott. Die Stellen mit der Eifersucht stehen immer da, wo Gott davon spricht, dass keine anderen Götter neben ihm sein sollen, dass er alleine Gott sein will. Darum geht es. Es geht um Gottes Anspruch, dass er Gott sein möchte und der Alleinige. Da steht davon, nicht an anderen Stellen, wenn es auf Gott bezogen ist. Das heißt, wir müssen uns eigentlich fragen, was heißt das denn, einen Gott haben? Er sagt ja, ich möchte der einzige Gott sein, den du hast. Ich möchte dein Gott sein. Und ich bin ein eifersüchtiger Gott. Was heißt das, einen Gott zu haben? Es ist eine Frage, die man sich nicht so oft stellt, finde ich, weil wenn man ihn kennt, lebt man halt so, wie man mit ihm lebt. Und wenn man ihn nicht kennt, dann denkt man vielleicht auch nicht so viel drüber nach. Was heißt denn, einen Gott haben für dich? Denk mal kurz drüber nach. Einfach nur mal so, was dir in den Kopf kommt. Möchte jemand mal einfach erste Assoziationen in den Raum hineinrufen? Es wird nicht bewertet. Was heißt einen Gott haben? Ich habe bei dem guten alten Martin Luther nachgeguckt, was er dazu sagt, weil er sich diese Frage auch so gestellt hat. Was heißt es, einen Gott zu haben? Er beantwortet die nicht allumfassend, aber er hat, finde ich, eine sehr, sehr tiefe Antwort darauf. Er sagt, woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Ein Beispiel nennt er dann, wer Geld und Gut hat, der weiß sich sicher, ist fröhlich und unerschrocken, als sitze er mitten im Paradiese. Und wiederum, wer keins hat, der verzweifelt und verzagt, als wisse er von keinem Gott. Da siehst du aber mal dabei, wie vermessen, sicher und stolz man ist auf solche Güter und wie verzagt, wenn sie nicht vorhanden oder entzogen werden. woran du dein Herz hängst, das ist dein Gott. Er sagt, es kann beispielsweise Geld und Gut sein. Wenn du es hast, bist du fröhlich und zufrieden, als wäre das alles, was es im Leben gäbe. Und wenn du es nicht hast, dann bist du völlig verzagt. Weil das ist es ja, worum es im Leben geht, Geld und Gut zu haben. Ein Beispiel von ihm. Aber er sagt, das kann eigentlich alles, was es auf der Welt gibt, kann dir zum Gott werden, indem du dein Herz dran hängst. Und ich finde die Formulierung super, aber ich habe ewig drüber nachgegrübelt, was das denn jetzt praktisch heißt. Wie kann ich denn mein Herz irgendwo dranhängen? Ich habe so ein FCK-Herz bei uns in der Küche hängen. Da habe ich also so ein Herz und da habe ich mein FCK-Wappen dran gehängt. Und ich wusste nicht, ob ich das damit in Verbindung bringen kann oder ob ich mir über meine Fußballfanschaft nachdenken muss. Aber was heißt das praktisch? Ja. Jeder hat da so sein Ding. Ja. Was heißt das praktisch? Woran du dein Herz hängst? Vielleicht kann man das so, kann man sich denken, wenn. Du kennst wahrscheinlich diese Gedanken, wenn ich das hätte, dann wäre ich zufrieden. Wenn ich erst da wäre, wenn ich erst den richtigen Partner gefunden habe, wenn endlich mein Studium vorbei ist, dann, wenn ich erst ganz viel Geld habe, dann, ich weiß nicht, wenn diese Träume nach vorne, wenn ich erst das habe, dann werde ich absolut glücklich sein. Ich habe mir gedacht, das kommt vielleicht schon mal in die Richtung, an was man sein Herz hängen kann. Aber vielleicht ist es noch leichter, drauf zu kommen, wenn man sich fragt, was wäre, wenn ich das nicht mehr hätte? Was wäre beispielsweise, wenn mir all mein Geld, das ich noch auf dem Konto habe, genommen würde? Was wäre, wenn mein Partner nicht mehr da wäre? Was wäre, wenn ich meinen Beruf nicht mehr ausüben könnte, weil ich nicht mehr in der gesundheitlichen Verfassung dafür wäre? Was wäre, wenn ich meine Hobbys nicht mehr ausüben könnte? Was wäre dann, wenn mir das genommen wird? Vielleicht komme ich da drauf, an was, woran ich mein Herz hänge, was mir am wichtigsten ist. Das ist so eine super individuelle Frage. Ich kann dir überhaupt keine Antwort drauf geben, was das bei dir sein könnte. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Frage ist, die man jetzt einfach so ad hoc beantworten kann. Aber ich finde es eine ungemein wichtige Frage. Woran hängst du dein Herz? Und Martin Luther sagt damit, es gibt ganz verschiedene Götter auf dieser Welt. Es gibt ganz verschiedene Dinge auf dieser Welt, die wir wie Götter gebrauchen, auch wenn wir sie vielleicht nicht so nennen. Auch selbst wenn du an den christlichen Gott nicht glaubst, kann es sein, dass du in diesem Sinne einen Gott hast. Sogar sehr wahrscheinlich. In dem Sinne, nach der Definition, hat wahrscheinlich jeder Mensch irgendeinen Gott. Irgendwas, auf das er seine Hoffnung setzt, auf dem er aufbaut. Und da ist Martin Luther mit dem Alten Testament auf einer Linie. Denn da steht auch an manchen Stellen so, die Völker, die haben ihre Götter. Wir aber haben unseren Jahwe. Oder an anderen Stellen steht, die anderen Völker, die sollen doch zu ihren Göttern rennen. Die Sache ist nur, die können nicht helfen. Weil die sind ja nur selbst geschaffen. Die sind auch nur dinglich. Die sind nicht der Schöpfer der Welt. Und so denkt Luther auch, es gibt hier ganz viele Götter, ganz viele Dinge, an die wir unser Herz hängen. Auch wenn wir es nicht so nennen. Aber die können nicht helfen. Um das zu verstehen, habe ich noch bei einem anderen großen Denker nachgeschlagen, bei C.S. Lewis. Und er erzählt uns ein paar Beispiele. Er sagt, stell dir mal vor, eine Frau hat einen Hund. Und sie mag ihren Hund so sehr, dass dieser Hund zum absoluten Lebensmittelpunkt wird für sie. Und er sagt, irgendwann wird sie nicht nur ihre Menschlichkeit verlieren, wenn sie sich nur um diesen Hund dreht, sondern sie wird auch irgendwann den Gefallen an ihrem Hund verlieren. Nimmt ein anderes Beispiel. Stell dir einen Mann vor, der sich mit seiner Flasche Whisky anfreundet oder Wodka oder was auch immer, der sich so sehr mit ihr anfreundet, dass er zum Alkoholiker wird. Er wird nicht nur seinen Job verlieren, sondern er wird auch irgendwann die Freude am Alkohol, die er einst hatte, die ihn einst dazu gebracht hat, das zu trinken, die wird er verlieren. Oder er sagt, es ist ein wunderbares Gefühl, wenn man für einen Moment die Welt vergisst und das Wichtigste der Welt ist, einfach nur diese Frau in ihrer Schönheit zu bestaunen. Das ist wunderschön. Was ist aber, wenn das ganze Leben daraus bestehen würde? Wahrscheinlich würde der Mann, dessen ganzen Lebensinhalt seine Frau ist, irgendwann diese Frau nicht mehr wirklich lieben können. Ihr kennt bestimmt alle möglichen Filmdramen, in denen eine Beziehung total emotional und voller Freude und was auch immer begonnen wird und sie sich irgendwann in Wahnsinn umschlägt, weil die Begeisterung vom anderen, wenn sie der Lebensmittelpunkt ist, irgendwann enttäuschen muss und sich deswegen gegen den anderen wendet. Lewis sagt, immer wenn irgendetwas, er nennt es Zweitrangiges, den ersten Rang in unserem Leben bekommt, dann führt das im Endeffekt dazu, dass wir selbst das Zweitrangige selbst auch verlieren. Bisschen schwierig, wie mit dem Hund, wie mit dem Alkohol, dass das, was am Anfang ein besonderes Gut war, dass wenn es zum Lebensmittelpunkt wird, dass dieses Gut selbst darunter kaputt geht. Er sagt, du kannst nur wirklich Zweitrangiges, was er jetzt als Zweitrangiges bezeichnen würde, Alkohol, Frauen, Hunde, all das kannst du nur wirklich haben, das heißt nur wirklich genießen, nur wirklich damit leben, wenn du es nicht an die erste Stelle packst. Du kannst es nur genießen, wenn du wirklich Erstrangiges an die erste Stelle packst. Also wenn du dein Herz an etwas Tragfähiges hängst. Und Gott leidet darunter, wenn wir unsere Herzen an Güter hängen, die nicht helfen können. Er leidet darunter, wenn wir unser Leben selbst kaputt machen, wenn wir unser Herz an Dinge hängen, die nicht tragen werden, weil sie es nicht können aus sich, weil wir sie dadurch überfordern. An wen du dein Herz hängst, der ist dein Gott. Warum ist Gott eifersüchtig? Weil er sagt, ich bin der einzig tragfähige Herzenshänger. Der einzig tragfähige Herzenshänger, den es gibt. Und es lässt mich unfassbar leiden, wenn ich sehe, wie Menschen ihr Herzen an Dinge hängen und daran kaputt gehen und selbst den Genuss an den Dingen auch verlieren. Und ich glaube, dass es ein wahrscheinlich lebenslanger Prozess ist, sich immer wieder auf die Schliche zu kommen, zu spüren, woran ich mein Herz gerade hänge, was eigentlich gar nicht tragfähig ist. Und ich habe mich gefragt, wie ich denn meinen Blick wieder auf diesen Gott richten kann und sagen kann, ich möchte bei dir mein Herz hinhängen. Das ist ja nicht so einfacher Willensakt, ich stehe morgens auf, Herz aus der Brust, aufgehängt, läuft. Sondern wie kann ich da selbst immer wieder hinkommen? Und ich fand eine Stelle interessant, das findet ihr in 5. Mose 6, da geht es auch um die Eifersucht Gottes. Und er beschreibt davor und sagt, ihr werdet irgendwann in Städte kommen, die ihr nicht selbst gebaut habt. Ihr werdet ein Land bekommen, das ihr nicht selbst aus dem Erdboden hervorgebracht habt. Ihr werdet von Dingen leben, die ihr nicht selbst produziert habt. Und wenn das alles passieren wird, dann vergesst nicht, dass ich Gott euch damals aus Ägypten herausgeführt habe. Vergesst es nicht. Seid mir dankbar. Und ich glaube, einer der Schlüssel dazu, mein Herz immer wieder an den tragfähigen Herzenshänger zu hängen, ist, mir zu überlegen, wofür ich Gott dankbar bin. Dankbarkeit, es ist, ich glaube, eine der einfach schwierigsten Grundhaltungen im Leben. Aber ich glaube, dass es was ist, wo man das einfach praktisch einüben kann. Ich kann mich abends hinsetzen und einfach mal aufzählen, wofür ich Gott dankbar bin. Und ich möchte noch auf einen zweiten kleinen Punkt hinaus. Ich habe eben gesagt, das Volk Israel hat Gott so kennengelernt, dass er sie aus Ägypten herausgeholt hat. Sie waren in Ägypten die Fronarbeiter, die Unterdrückten, die Kleinen, die einfach die Arbeit machen mussten. Und es war in dieser Kultur normal, dass der Gott auf der Seite der Herrschenden steht und ihre Herrschaft manifestiert. Aber in dieser Geschichte steht Gott, dieser Jahwe, auf der Seite der Kleinen und holt sie da raus. Und sagt, ihr seid mein Volk. Ich will nicht, dass ihr weiter unterdrückt werdet. Ich führe euch hier raus, auch wenn ihr mir nicht glaubt, dass ich das kann. Er führt sie da auf wundersame Weise raus, könnt ihr in 2. Mose alles nachlesen. Und sie merken dann, dass sie eigentlich überhaupt nicht wissen, wo sie hin sollen und dass Gott ihnen auf wundersame Art und Weise vorauszieht. Das sehen sie wie in so einer Feuersäule. Also holt Gott das ganze Volk aus Ägypten raus, führt die irgendwie durchs Meer und die sind auf der anderen Seite und Mose, ihr Anführer, sagt zu ihnen, pass mal auf, Gott hat zu mir gesagt, ich soll auf den Berg gehen und mich mit ihm unterhalten. Und alles klar, ihr wartet hier, ich komme wieder. Mose ist weg, eine Woche, zweite Woche, dritte Woche. Nach 40 Tagen sagen die zu sich im Volk, pass mal auf, der Mose, der ist so lang schon weg, ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Ich glaube, der kommt, der ist, ich weiß nicht, vielleicht gefällt es ihm da oben zu gut oder ist verunglückt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wenn er nicht mehr wiederkommt, wir brauchen Gott. Also der, der uns da rausgeholt hat, ich fand es eigentlich ziemlich cool, dass der vor uns hergelaufen ist und dass wir dem immer hinterherlaufen konnten. Lass uns mal einen Gott machen, der vor uns hergeht. Gute Idee, haben sie sich gedacht und haben einfach ihren ganzen Schmuck zusammengesammelt. Und Aaron hat ihn für sie geschmolzen und dann zu einem goldenen Kalb zusammengefügt. Und dann haben sie gesagt, perfekt, da haben wir unseren Gott, der geht vor uns her, läuft, lass eine Party feiern. Das ist eine der abgefahrensten Geschichten, die ich irgendwie in der Bibel lese. Und ich denke mir, wir sind doch nicht so dumm, oder? Sind wir so dumm? Ich weiß nicht, sind wir so dumm wie dieses Volk? Hallo, die werden so krass aus Ägypten herausgeholt und sehen einen lebendigen Gott und machen sich dann mit ihren eigenen Händen einfach einen neuen, weil der nach 40 Tagen sich wieder nicht mehr gemeldet hat. Es hat ihnen zu lange gedauert. Machen wir uns lieber selbst einen Gott. Und ich vermute, dass diese Geschichte, so drastisch wie sie ist, ein bisschen für das spricht, was auch wir öfter machen. Ich befürchte, dass auch wir öfter so dämlich sind. Dass wir irgendwas von Gott erfahren haben, gemerkt haben vielleicht, dass er lebendig ist, aber er sich dann irgendwie zu lange nicht meldet. 40 Tage sind eine kurze Zeit. Vielleicht ist es bei dir schon viel länger, dass er sich nicht so meldet, wie du es willst. Und dann machen wir uns lieber einen eigenen Gott, an dem wir unser Herz hängen können, der diesen Vorzug hat. Dieses Volk aus Israel, die wollen einfach nur den Vorzug haben, dass ihnen jemand vorangeht. Das ist wie in einer Beziehung, in der du mit jemandem zusammen bist, und merkst, derjenige profitiert von dir. Der profitiert davon, dass du ein Typ bist, der gut mit Menschen connecten kann und dass er dich da in Beziehungen mit hineinnimmt. Und sobald derjenige aber diese Fähigkeit verliert, zu connecten, weil er vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht hat oder krank ist oder was weiß ich, lässt der andere ihn fallen, weil er seinen Vorzug haben will, aber nicht die Person. Und ich glaube, dass auch das Gott eifersüchtig macht, wenn wenn wir nur seine Vorzüge haben wollen. Das, was seine guten Gaben, das, was es schön macht, mit Gott zusammen zu sein, der ist mächtig. Wenn man das spürt, ist es wunderbar. Gott, ich will deine Macht, aber ich will nicht unbedingt dich. Du bist eine komplexe Persönlichkeit, ich verstehe dich nicht. Und das macht ihn, glaube ich, eifersüchtig, weil er sieht, wie wir wieder unser Herz an was hängen, was nicht tragen kann. Ich glaube, es macht Gott eifersüchtig, wenn er auf seine Vorzüge reduziert wird. Ich habe euch am Anfang die Geschichte von der Marie erzählt. Die Marie, die Gott kennenlernt und von ihm begeistert ist und dann merkt oder erstmal hört, dieser Gott ist eifersüchtig und sich dann immer mehr Zeit nimmt für ihn und merkt, er ist weiterhin eifersüchtig. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das stimmt, was sie da spürt. Gott ist eifersüchtig. Aber Gott ist nicht darauf eifersüchtig, dass Marie Zeit mit ihren Handballern verbringt. Gott ist nicht darauf eifersüchtig, dass Marie tanzen geht, sondern er ist darauf eifersüchtig, dass Marie ihr Herz an eine Karikatur von Gott hängt. Es ist eine Karikatur von Gott, dass da ein Gott wäre, der dich so sehr einnehmen will, dass du nichts anderes mehr machen sollst, als am besten beten, singen und in den Gottesdienst gehen. Diese Eifersucht, wie wir sie kennen, dass jemand einen ganz vereinnahmen möchte, das ist nicht die Eifersucht, von der hier geredet wird. Gottes Eifersucht spricht davon, dass er der sein möchte, an den du dein Herz hängst. Der Erste, wie das von Lewis dann die Rede ist. Aber er möchte der Erste sein, damit all die zweiten Dinge, die Freundschaften, die Hobbys, der Beruf, all das ihren richtigen Platz finden, damit sie lebbar sind, damit Marie es wirklich genießen kann, damit Marie Spaß mit ihren Freunden beim Handball haben kann und so weiter. Gottes Eifersucht ist nicht eine, die einschränkt, sondern eine, die eigentlich zutiefst davon motiviert ist, dass er Leben schenken möchte. Zum Abschluss eine ganz kurze Geschichte. Ignatius von Loyola, das war ein katholischer Mönch, sage ich euch mal, einfach mal, ein Heiliger. Wenn ihr mehr über ihn wissen wollt, redet mit Anita. Winkt doch mal kurz, Anita. Ja, hier ist ganz begeistert. Der wurde mal von seinen Studenten sozusagen, die in dem Kloster mitgelebt haben, gefragt, ey, pass mal auf, Ignatius, du hast dir das hier ausgedacht, wie wir das alles machen sollen. Und es ist so, wir sollen eine Stunde am Tag beten und den Rest der Zeit arbeiten und Gemeinschaft haben. Eine Stunde ist viel zu wenig. Wir müssen mehr beten. Wir brauchen mehr Zeit für den Gott. Und sie vielleicht auch gedacht, der ist eifersüchtig, wir brauchen mehr Zeit. Und er sagt, hey Jungs, wenn ihr mehr Zeit mit Gott verbringen wollt, müsstet ihr eigentlich 24 Stunden ununterbrochen beten. Und die Sache ist die, das könnt ihr nicht. Deswegen geht es darum, dass ihr Gott in all dem, alles was ihr tut, soll ein Gebet, ein Ausdruck eurer Beziehung zu Gott sein. Und einfach nur da zu sitzen und nur zu beten, ist da, damit könnt ihr das nicht erfüllen, was ihr in eurem Kopf habt, dass ihr euch ganz für Gott hingeben wollt. Gott ist der, der möchte, dass wir unser Herz an ihn hängen. Und das braucht Formen wie Gebet. Und manchmal braucht es 10 Stunden Gebet am Tag. Das ist manchmal so im Leben. Und das ist vollkommen gut. Das kann richtig gut sein und richtig wichtig. Aber es ist nicht so, dass Gott uns was aufzwingt, dass er möchte, konzentriert euch nur auf mich, sondern dass Gott uns den Blick durch ihn aufs Leben öffnen möchte, weil wir in ihm einen festen und tragfähigen Herzenshänger haben. Die Band spielt gleich noch ein Lied, bei dem ihr mitsingen dürft. Und Ihr dürft aber auch die Zeit nutzen, um zur Sarah zu gehen. Sarah winkt gerade wieder. Winken soll